Guten Tag und herzlich willkommen zum Compliance Channel Talk. Ich freue mich heute, Herrn Benjamin Schorn, Gründer des Instituts für Governance und Psychologie, begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Schorn.
Hallo, Frau Guevara. Bin gespannt und freue mich auf unser Gespräch heute.
Ja, ich finde auch, dass wir wirklich ein spannendes Thema haben. Also als Ombudsfrau interessiert mich das natürlich auch ganz besonders. Es geht nämlich heute um die Psychologie des Whistleblowers. Also quasi entführen Sie uns in Inside the Mind of the Whistleblower, möchte ich fast sagen.
Jawohl, ich probiere es zumindest, ja.
Herr Schorn, darf ich direkt mit der ersten Frage beginnen?
Gerne, gerne.
Sie beschäftigen sich ja unter anderem mit der Psyche von Hinweisgebern. Was sind denn das für Menschen eigentlich, die Hinweise abgeben?
Ja, das ist eine gute und spannende Frage. Also grundsätzlich haben wir ja so alle das Bedürfnis, auch bei Wirtschaftsstraftätern oder jetzt eben auch bei Hinweisgebern, gewisse Verhaltensweisen an Persönlichkeitseigenschaften verknüpfen, um so, ich sage jetzt mal, den typischen Hinweisgeber, den typischen Wirtschaftsstraftäter ausfindig zu machen und Profile zu erstellen. Das ist aber häufig gar nicht so einfach. Also es gibt ein paar demografische Faktoren, die genannt werden können, wie eine lange Betriebszugehörigkeit, ein höheres Gehalt, ein höherer Bildungsstand und dass es tatsächlich häufiger Männer sind, die Hinweise abgeben aus der Statistik heraus. Also das sind so demografische Faktoren. Und diese Korrelationsmuster deuten sozusagen darauf hin, dass Personen mit, man könnte sagen, größerem beruflichen Einfluss eher bereit sind, abweichende Meinungen zu äußern. Vielleicht auch, weil sie es als weniger gefährlich erachten, da jetzt für diese empfundene Verletzung des Gruppenzusammenhaltes auch bestraft zu werden. Das sind so demografische Faktoren und Hypothesen, die gebildet werden über die Persönlichkeit. Ist bekannt, dass Whistleblower über eine etwas höhere Extrovertiertheit verfügen in ihrer Persönlichkeit. Also im Grunde genommen keine große Herausforderung darin sehen, sich offen zu zeigen. Das sind Menschen mit sehr proaktiven statt mit abwartenden Persönlichkeitszügen. Die wollen Einfluss ausüben, wollen Kontrolle über ihre Umgebung erreichen. Also prinzipiell Leute, die weniger anfällig für situative Einflüsse sind, die dafür sorgen, dass die aufgrund dieser Beeinflussung keinen Hinweis abgeben. Das sind so Persönlichkeitseigenschaften, personelle Faktoren. Ganz wichtig sind natürlich aber auch kulturelle Faktoren. Also man könnte sagen, individualistisch geprägte Kulturen vergrößern sozusagen das Gefühl individueller Verantwortung. Aus dem Grund, weil die Menschen in diesen Kulturen ihre Identität in Abgrenzung zu anderen Personen bilden. Und immer, wo wir ein, ich sag jetzt mal, ganz individuelles Identitätsgefühl haben, haben wir auch ein größeres Verantwortungsgefühl und sehen uns eher in der Pflicht, Missstände aufzudecken. Wohingegen in kollektivistischen Kulturen sich so eine Art Gruppenidentität bilden kann, hinter der man sich eher versteckt als in diesen, ich sag jetzt mal, individualistisch geprägten Kulturen. Also insofern könnte man sagen, dass es gut ist, sich seiner individuellen Unabhängigkeit bewusst zu sein und sich diese auch ein Stück weit zu bewahren. Also in der Fachsprache könnte man sagen, es wäre der Aufbau einer nonkonformen Identität innerhalb des eigenen Ichs. Das kann jeder üben. Der bekannte Sozialpsychologe Philipp Zimbardo zum Beispiel, der hatte damals vor etlichen Jahrzehnten mittlerweile dieses bekannte Stanford Prison Experiment durchgeführt. Und er sagte einmal zu seinen Studenten, die sollten doch mal einen Tag lang abweichend sein. Also egal, ob das jetzt bedeutete, mal mit einem großen Fleck im Gesicht rumzulaufen, sich die Haare abzurisieren, was auch immer. Die Idee war dahinter, dass sie sich mit Nonkonformität vertraut machen, damit sie es in Betracht ziehen, sozusagen aus der Reihe zu tanzen, wenn mal ein ganz wichtiges Prinzip auf dem Spiel steht. Und bei Whistleblowern ist es ja auch so, dass wichtige Prinzipien auf dem Spiel stehen, und mit oder maßgeblich darüber entscheiden dann, ob sie einen Hinweis abgeben oder nicht.
Ja, das ist natürlich besonders spannend und bringt mich tatsächlich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Was bewegt Menschen eigentlich dazu, einen Hinweis abzugeben oder auch Informationen für sich zu behalten?
Ja, genau, das ist eine spannende Frage und das knüpft auch an den vorherigen Punkt an. Man muss sich dafür vorstellen, dass diese Menschen eine ganz starke und intensive innere Hin- und Hergerissenheit erleben. So, und diese innere Hin- und Hergerissenheit ist sozusagen das Dilemma zwischen der Loyalität und der Gerechtigkeit. Also die sitzen quasi zwischen diesen beiden Stühlen, dieser beiden moralischen Kernwerte, wenn man so möchte. Auf der einen Seite wollen die loyal sein gegenüber ihrem Team, ihrem Unternehmen, also gegenüber ihrem Job, den die ausführen. Auf der anderen Seite können die sich aber auch mit bestimmten Verhaltensweisen nicht mehr identifizieren. Also wenn dort irgendwas ungerecht zugeht oder Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, dann ist es so, dass natürlich auch dieses Gerechtigkeitsprinzip einsteigt bei denen und verstärkt wird und dadurch ja sozusagen
erlebbar gemacht wird, dass sie eben diesen Hinweis abgeben oder dann eben nicht. Und wie bewältigen die dieses Dilemma zwischen diesen beiden Stühlen? Das wäre jetzt die Frage. Oft ist es so, dass Hinweisgeber dann nur einen kleinen Hinweis abgeben, also obwohl sie mehr Infos haben, und der ist dann hinreichend unkonkret. Also anstatt zu sagen, der Einkaufsleiter XY begeht Korruption mit dem Lieferanten XY. So, also relativ konkret. Anstatt das zu sagen, äußern die einfach so einen Kommentar wie, da läuft irgendwas nicht ganz richtig im Einkauf. Ne, so, also so ganz oberflächlich, ja. Und was dadurch passiert ist, also rein psychologisch, dadurch wird das Gefühl des empfundenen Verrates reduziert, weil die Verantwortung der Aufklärung dann abgegeben wird an eine dritte Stelle. Es wird ja auch kein Name genannt, das heißt, dieses Loyalitätsgefühl wird gewahrt. Und zweitens wird damit ja auch diesem eigenen Wunsch nach Gerechtigkeit und Prinzipientreue nachgegangen. Denn sie haben ja immerhin den Hinweis abgegeben, aber so hinreichend unkonkret, dass die Loyalität nicht gefährdet wird. Es stellt sich natürlich die Frage, wie kann man denn dieses Dilemma im Unternehmenskontext auflösen? Es ist ja so, also wenn sich Menschen dafür entscheiden, jetzt diesen Hinweis abzugeben, dann stellen die sich oder stellen wir uns, wenn wir jetzt aus der Perspektive des Hinweisgebers sprechen, sozusagen auf den Stuhl der Gerechtigkeit, um die Metapher aufzugreifen. Und die Frage ist jetzt, was passiert dann eigentlich mit der Loyalität? Wir haben ja schon gesagt, ne, wie Menschen durch unkonkrete Hinweise versuchen, die Loyalität nicht zu verletzen. Ja, das ist für beide Seiten relativ unbefriedigend, sowohl für das Unternehmen, was dann keinen konkreten Hinweis bekommt, als auch für denjenigen, der den Hinweis abgibt und dennoch ein Stück weit zumindest diese empfundene Loyalität als Verrat empfindet dann oder aufgegebene Loyalität eher. Und naja, Loyalität ist, könnte man als Kernwert definieren für das gesellschaftliche Zusammenleben und sichert ja auch so ein Stück weit unsere Gruppenzugehörigkeit. Jetzt ist es sehr unwahrscheinlich, dass Mitarbeiter oder Menschen per se im Grunde genommen diese Werte opfern wollen zugunsten der Gerechtigkeit. Und jetzt gibt es das häufige Argument des Unternehmen von Unternehmensseite, Mensch, Leute, mit eurem Hinweis sorgt ihr dafür, dass hier Gerechtigkeit zugeht, mit da sorgt ihr dann für eine gute Aufklärung von Fehlverhalten und so weiter. Das Problem mit der Argumentation ist, dass wir damit nur Menschen mit einer relativ geringen empfundenen Loyalität dazu bewegen, einen Hinweis abzugeben. Man muss einen Weg finden, dass Mitarbeiter auch mit hohem Loyalitätsempfinden sich für die Gerechtigkeit entscheiden und die Loyalität dann nicht als geopfert wahrnehmen, sondern gerade in der Abgabe eines Hinweises eine Bekräftigung der Loyalität zur Gruppe sehen. Und wie schafft man das? Ganz oberflächlich jetzt mit einer Kultur, in der offene Dissens erwünscht ist, in der Meinungen proaktiv ausgetauscht werden sollen und dürfen und abweichende Meinungen, die dann der Gruppe auch zugutekommen, dass die auch belohnt werden und nicht bestraft werden. Das sind so Mechanismen, über die man das dann ja hebeln kann.
Sehr, sehr interessant. Also da geht bei mir im Köpfchen auch, da überlege ich auch so richtig, welche Situation ich so kenne, wie man auch mit diesen ganzen Dilemmata-Situationen umgehen kann. Bringt mich dann auch direkt zur nächsten Frage. Da ist es ja wirklich eine schwierige Situation für die meisten Hinweisgeber.
Total.
Können die Hinweisgeber auch psychische Schäden und wenn, welche davon tragen?
Ja, also es gibt nicht besonders viele Studien zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Hinweisgebern. Aber also die Erkenntnisse, die es gibt, die deuten darauf hin, dass ein Großteil der Hinweisgeber sogar psychiatrische Dienste in Anspruch nehmen. Die Auftretenshäufigkeit psychischer Gesundheitsprobleme bei Hinweisgebern ist ja ungefähr 6-mal höher als bei vergleichbaren Kontrollgruppen, was ja enorm ist. Über 80% der Befragten oder Untersuchten leiden unter schwerer Angst, unter Angststörungen, depressiven Störungen, zwischenmenschlichen Problemen, Misstrauen und so weiter. Und nicht zuletzt natürlich auch dann die negativen Auswirkungen auf Arbeit, auf das Arbeits- und das Familienleben dann am Ende des Tages. Und die Frage, was man sich vergegenwärtigen muss, ist, wodurch das Ganze entsteht. Und da ist ein Thema insbesondere hervorstechend, das ist das Erleben oder die Angst vor Beschämungen. Also Scham ist so eines der ja mit negativsten Empfindungen im Grunde genommen, die wir fühlen können. Und wir tun sehr viel, um dieses Gefühl nicht spüren zu müssen. Es fängt im Grunde genommen morgens damit an, dass wir uns überlegen, was wir anziehen, wie wir aus dem Haus gehen, damit uns niemand beschämen kann aufgrund unserer Äußerlichkeiten. Und es gibt dort ja bestimmte Mechanismen, bestimmte Beschämungsformen, wie die Anpassungsscham zum Beispiel. Das ist dann der Scham dafür, von der Gruppennorm abzuweichen, sich von der Gruppe zu distanzieren und auch Angst vor dem sozialen Absturz. Also wenn man sich teilweise asiatische Länder anschaut, wo dann bei Leuten, die studieren, der Druck so groß ist, in einer Exzellenzuniversität aufgenommen zu werden. Und wenn man das dann nicht erreicht, sonst dann sozusagen, dass ja die letzte Möglichkeit der Selbstmord ist, dann kann man sich vorstellen, dass diese Angst vor dem sozialen Absturz ne, teilweise größer ist als die Angst vor dem Tod ne, für einige Menschen. Also das ist extrem belastend. Es gibt so etwas wie eine Intimitätsscham, ausgelöst durch Mobbing, durch öffentliches Anfeinden an den Pranger stellen, Geringschätzung, Kritik unter der Gürtellinie, Respektlosigkeit und Ausgrenzung. Also all das, wovor auch Hinweisgeber potenzielle Ängste haben und auch nicht selten etwas, was Whistleblower dann im Nachgang an ihren Hinweis auch erfahren. Also ganz belastende Dinge. Und was auch interessant ist, das ist das Phänomen der Gewissensscham. Also wenn wir anderen Personen einen Schaden zufügen, dann empfinden wir in der Regel Schuld, wir empfinden Reue darüber, ne, dass wir den anderen etwas angetan haben. Und wir beschämen uns auch selber, denn wir haben uns in gewisser Weise auch selbst verletzt, denn wir haben uns gegen unser sogenanntes Ich-Ideal gehandelt. Ne? Also Gewissensscham entspringt so ein bisschen der Spannung zwischen dem, was wir sein wollen und dem, was wir dann sind. Und die ist auch dafür verantwortlich, diese Schamform, dass jetzt Täter aus Gewalterfahrung selbst beschädigt hervorgehen. Ne? Und bei Whistleblowern, wenn bei Whistleblowern jetzt die Wahrnehmung davon durchdrungen ist, dass sie anderen einen Schaden zugefügt haben ne, und dies als Riesenfehler wahrnehmen, dann wirkt sich das natürlich auch auf deren Gesundheit aus. Und da kommt es dann ganz drauf an, wie das Umfeld dieser Hinweisgeber, Hinweisgebung selbst definiert, als etwas Gutes oder als etwas, was man lieber lassen sollte. Ne? Und das bewirkt dann eben auch diese unterschiedlichen Beschämungsformen und dann hat das auch dramatische oder kann das zumindest dramatische gesundheitliche Auswirkungen haben. Ne?
Ja, deshalb denke ich, möchte damit auch zu meiner Abschlussfrage unseres leider nur sehr kurzen Gespräches heute kommen. Deshalb ist es, denke ich mal, auch besonders wichtig, wie man die ersten Gespräche mit dem Hinweisgeber führt. Können Sie da einige ja, kurze Stichpunkte, ein paar Tipps geben, was wichtig ist für die ersten Gespräche mit Hinweisgebern?
Ja, also genau, es ist ganz, ganz wichtig, wie man mit denen in Kontakt tritt. Also zunächst einmal, bevor wir überhaupt in den Kontakt treten, wäre es gut, wenn wir uns eine entsprechende Haltung aneignen. Ne? Also eine Haltung, die sozusagen uns vergegenwärtigt, dass dieser Mensch etwas beobachtet hat, dass er jetzt berichtet und zwar aus seiner Sicht. Und wir möchten diese Beobachtung bitte verstehen, wir möchten sie nachvollziehen. Wir werten nicht, wir urteilen nicht, wir unterstellen nicht, wir fordern erstmal nicht, sondern wir hören erstmal nur zu, um zu verstehen. Und was wir demjenigen unterstellen, ist auf jeden Fall zunächst einmal, dass er jetzt die Wahrheit sagt. Es gilt also, bevor wir überhaupt irgendwas sagen, erstmal die eigene Rolle und die Haltung als Gesprächspartner. Also bevor ich eine Stelle als Hotline-Verantwortlicher für die Kommunikation mit Hinweisgebern annehme, dass ich diese Rolle und diese Haltung erstmal definiere. Warum ist das wichtig? Also ich kenne das selber aus forensischen Gesprächen, wenn ich mit Zeugen, Opfern oder Beschuldigten spreche. Wir wollen Informationen einsammeln, ne? Wir wollen unseren Job richtig machen, unsere Agenda durchziehen und wir übertragen gewissermaßen diesen inneren Druck auf den Hinweisgeber oder auf den Befragten, den Beschuldigten, den Zeugen in diesen forensischen Gesprächen. Also in dem Fall ist es erstmal wichtig, dass wir die Situation des Gegenübers nachvollziehen können. Ne? Was geht in dem vor? Ne? Und wir sollten uns vergegenwärtigen, dass der möglicherweise wochenlang, monatelang mit sich gerungen hat, bevor der überhaupt sich entschlossen hat, bei uns anzurufen oder über ein, ja, ich sage jetzt mal Online-System einen Hinweis abzugeben. Und das war sicherlich eine sehr belastende Zeit, ne, voller Unsicherheit und so weiter. Und wenn wir jetzt den kleinsten Zweifel im Unterton hinsichtlich der Richtigkeit, der Aufrichtigkeit oder der Wahrheit seiner Aussage transportieren oder eben zu viel Druck ausüben, dann kann das dann auch wieder in einem Rückzug enden, ne? Weil dann könnte es sein, dass er sich dann anders entscheidet. Es wäre gut, wenn wir jetzt mit den Leuten in Kontakt treten. In den Gesprächen, vor allen Dingen auch, wenn angenommen, jemand hat jetzt über eine Plattform einen Hinweis abgegeben, wenn wir dann mit demjenigen erstmalig telefonieren, wenn er sich dazu bereit erklärt, dass wir nicht gleich zu Beginn des Gespräches, wie gerade schon formuliert, mit der Tür ins Haus fallen ne, und sagen, Sie haben ja geschildert, Sie haben ja gesagt, dass Herr Müller, wie auch immer, Folgendes gemacht hat. So. Also nicht, das wäre im Grunde genommen eine Unterstellung, vielleicht haben wir es ja auch falsch verstanden, ne? Sondern erst einmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, etwas sensibler fragen, wie ist es Ihnen ergangen, ne? Seitdem Sie den Hinweis abgegeben haben, sich dafür bedanken, dass der Hinweis abgegeben wurde und dann gleich zu Beginn fragen, ne? Gibt es etwas, falls Sie schon ein Gespräch geführt haben, gibt es etwas aus dem letzten Gespräch, was hier und jetzt noch einen Raum finden sollte? Gibt es etwas, was Ihnen besonders wichtig ist, was Sie in unserem Online-Portal nicht erwähnt haben, was wir aber hier mit auf unsere Agenda setzen wollen? Uns ist besonders wichtig, dass Ihre Themen, die Sie jetzt erstmal priorisieren, bei uns Vorrang haben. Und wir schauen dann, ob uns da noch weiteres zu einfällt, was wir möglicherweise für unsere Fallaufklärung benötigen, wo wir natürlich auch auf Ihre Unterstützung angewiesen sind und uns sehr freuen würden, dass Sie uns unterstützen. Ne? So. Also all diese Dinge, die können wir, bevor wir dann in das Gespräch richtig einsteigen, erstmal abklappern. Und dann können wir sowas sagen, ne, wir haben aus dem letzten Gespräch, wir haben aus Ihren Informationen verstanden, das ist das richtig, haben wir das richtig verstanden und so weiter. Und nicht Sie haben gesagt,
genau.
Ne, so, also ein bisschen vorsichtiger aus der Ich-Perspektive zu formulieren und zu gucken, ob wir das, was derjenige dort formuliert hat, ob wir das überhaupt richtig begriffen haben in der Form. Ne? Und das sind so Möglichkeiten, wie wir erstmal unsere Haltung und unsere Rolle definieren sollten. Das ist auch unsere Verantwortung, da sehe ich uns auch in der Pflicht. Und wie wir dann im Nachgang auch die Gesprächsführung gestalten können.
Ja, das sind schon mal sehr, sehr viele wertvolle Tipps in so kurzer Zeit. Es tut mir auch wirklich leid, dass wir nicht mehr Zeit heute für dieses doch sehr, sehr wichtige und sehr menschliche Thema haben, was gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie natürlich viele interessieren wird, viele Unternehmen, aber auch viele potenzielle Whistleblower und Hinweisgeber. Deshalb umso wichtiger, dass Sie auch nochmal das Thema Verantwortung mit angesprochen haben. Ja, lieber Herr Schorn, so leid mir es tut, herzlichen Dank jetzt erstmal an dieser Stelle für den wertvollen Input zur Psychologie des Whistleblowers und ich freue mich, wenn wir vielleicht irgendwann einmal Zeit haben, das Gespräch zu vertiefen und fortzuführen.
Ja, vielen Dank. Danke auch, Frau Niewara, würde mich auch sehr freuen. Genau, ganz spannendes Thema, sicherlich auch noch in Zukunft sehr relevant und weiterhin spannend und genau, vielleicht ergibt sich ja nochmal die Möglichkeit, auch nochmal etwas ausführlicher noch darüber zu sprechen und da freue ich mich drauf.
Also wir sind bereit.
Ja, wunderbar. Ich bedanke mich. Ja.
Danke, tschüss.
Tschüss.